Das letzte Mal ging es ja um Limitierungen von superleitenden Resonatoren und da haben Sie eine ganze Reihe von Problemen kennengelernt, mit denen man sich rumzuplagen hat unter Umständen. Hoffe ich zumindest, dass Sie es gehört haben. Der Marco hat es ja gemacht, letztes Mal. Da gab es eben solche Sachen wie Feldemissionen, wo in den hohen Feldern mit kleinen Verunreinigungen Elektronen über Feldemissionen rausgesaugt werden. Und die werden beschleunigt und nehmen natürlich Energie aus den Feldern mit. Irgendwo wird die Energie deponiert dann, wenn sie an die Wand knallen. Das heißt letztendlich, ich brauche mehr Leistung, um den gleichen Feldpegel zu erzeugen. Deswegen sinkt die Güte ab. Und aufgrund der geringen Leistungspegel, die ich eigentlich brauche, um die hohen Felder zu erzeugen, machen sich dieser Verlustmechanismus sehr stark bemerkbar. Ja, also die Güte kann Faktor 10 abfallen teilweise. Und es entsteht natürlich Röntgenstrahlung dabei. Dann gab es das Microphonics, ja, eben dass die, so eine Kavität auch ein mechanisch schwingendes System ist, das im hörbaren Bereich schwingt, ja, das ist eine Blechbüchse. Und das führt dazu, dass ich entsprechend durch Anregung dieser mechanischen Vibrationen die Eigenfrequenz, bezogen auf die Hochfrequenz, verändert. Und man muss natürlich den Resonator auf einer konstanten Frequenz halten, um ihn später im Beschleuniger betreiben zu können. Dann gab es das Effekte, wie zum Beispiel, dass man kein Magnetfeld in der Nähe der Kavität haben sollte, wenn sie den Übergang zum superleitenden Zustand macht, weil dann dieser magnetische Fluss eingefangen wird. Und es bilden sich dann normalleitende Kerne von der Größenordnung der Kohärenzlänge im Durchmesser, die dazu führen, dass es zusätzliche Verluste gibt. Ja. Und die steigen dann entsprechend mit der Wurzel aus der Frequenz an, entsprechend dem Skin-Effekt. Das heißt, selbst das Erdmagnetfeld ist schon zu viel. Dann gab es noch die Higher-Order-Modes, die vor allem bei gepulsten Kavitäten eine Rolle spielen, dass also der Strahl entsprechend Energie in die Felder reinpumpen kann, dabei abgebremst wird. Was gab es noch? Hydridbildung, hat der Marco auch Hydridbildung erklärt? QDCs, hatten wir gerade letztens gehabt, dummerweise. Es kann passieren, dass sich Wasserstoff in den Wänden ablagert durch die chemischen Reparationen, die man durchführt. Also die Kavität wird ja mit einer Säure behandelt oder mit mehreren Säuren behandelt, um ungefähr 100 Mikrometer von der Oberfläche abzuätzen. Dabei entsteht Wasserstoff. Vor allem dann, wenn die Temperatur nicht gut kontrolliert ist, wenn es also zu warm wird in dieser Lösung. Und dieser Wasserstoff diffundiert dann in die Wände rein. Und unterhalb von ungefähr 150 Kelvin bildet sich Niobhydrid. Und dieses Niobhydrid hat die unangenehme Eigenschaft, für zusätzliche Verluste verantwortlich zu sein. Das heißt, die Güte ist typischerweise ein Faktor 10 niedriger als ohne dieses Niobhydrid. Und unterhalb von 60 Kelvin hört der Prozess auf, dass sich das Hydrid bildet, weil dann kann der Wasserstoff nicht mehr wandern oder zusätzlich an die Oberfläche wandern. Das heißt, man muss diesen Bereich von 150 Kelvin auf 60 Kelvin möglichst schnell durchlaufen, besser, also innerhalb von einer Stunde ungefähr. Wenn man da stundenlang oder tagelang auf diesem Intervall sitzt, dann kann der Wasserstoff, wenn er vorhanden ist, eben dieses Hydrid bilden und dann bekommt man QDCs. Hatten wir letztens tatsächlich, weil die Güte einmal 10 hoch 8 und dann haben wir einfach die Kavität aufgewärmt auf 240 Kelvin, dann zerfällt es wieder und dann haben wir schnell runtergekühlt. Ja, und dann war die Güte einmal 10 hoch 9. Okay, heute wollen wir uns beschäftigen mit den Fragen, wie kann ich Hochfrequenzleistung in einen Resonator einkoppeln? Meine Kopplungsstärke und diesen Beta-Faktoren, das haben wir alle schon gehabt. Die Frage ist, wie kann man heute wirklich explizit einkoppeln? Und die zweite Frage ist, wie kann ich die Frequenz von Resonatoren ändern? Weil wenn ich einen Resonator baue, dann hat er natürlich nicht exakt die Frequenz auf ein Hertz genau, die er haben sollte, sondern da ist eine gewisse Abweichung durch Einflüsse, wie zum Beispiel eben durch das Evakuieren, durch das Abkühlen, die man zwar antizipieren kann, aber nicht so exakt, dass man hinterher die Frequenz nicht mehr ändern müsste. Und durch die Fertigung gibt es natürlich auch gewisse Toleranzen. So. Wir wissen schon, dass die Kopplungsstärke ein Maß ist für die Wechselwirkung des Kopplers mit dem Feld am Ort des Kopplers. Und wenn wir ein stärkeres Feld haben oder entsprechend einen größeren Koppler, dann haben wir auch eine stärkere Kopplung und dann wird dieser Beta-Faktor ansteigen. So, jetzt die Frage, ob viel auch viel hilft, ja? Okay, wenn ich viel ankoppeln möchte, stark ankoppeln möchte, heißt es natürlich schon, dass ich möglichst in die Region gehe, wo viel Feld ist oder möglichst großen Koppler nehme. Aber viel hilft, viel heißt nicht immer, dass es gut ist, weil ich will zum Beispiel reflexionsfrei abschließen und dann muss ich ja genau kritisch ankoppeln und nicht überkoppelt sein. Genau, das heißt, Beta gleich 1 ist eben reflexionsfrei angekoppelt, das Ganze natürlich ohne Strahl. Wenn ich mit Strahl habe, dann muss ich natürlich zusätzlich stärker ankoppeln, weil der Strahl eben ein weiterer Verlustmechanismus ist, den man mit der belasteten Güte absenkt. Ja, und diese kritische Kopplung, das ist genau die Aussage, dass die externe Güte des Kopplers genauso groß sein soll wie die intrinsische Güte Q0. So, jetzt gibt es grundsätzlich zwei Methoden, wie ich in so einen Resonator ankoppeln kann. Es gibt noch eine dritte, aber die spielt bei uns keine Rolle. Das eine ist, ich kann an das Magnetfeld ankoppeln. Das nennt man auch induktiv dann. Oder ich kopple an das elektrische Feld an oder entsprechend kapazitiv. So, und die Koppler sehen jeweils verschieden auch aus. Fangen wir mit der kapazitiven Ankopplung an. Wir gehen mal von einem ganz einfachen Resonator aus, wieder unsere Pillbox in der Grundmode. Dann haben wir hier das elektrische Feld. Und wir haben hier jetzt so einen Koppler. Und man sieht schon, wie der aussieht. Das ist vom Prinzip einfach ein Koaxialleiter. Ja, hier ist quasi der Außenleiter. Hier würde einfach das hinten dran, das Koaxialkabel irgendwann weitergehen. Und hier ist der Innenleiter, der ein Stückchen in das Feld hier reinragt. Und jetzt gilt ja ganz allgemein, dass die Divergenz vom elektrischen Feld Rho durch Epsilon 0 ist. Wir betrachten jetzt der Einfachheit halber nur die Stirnfläche von diesem Koppler, wo also das elektrische Feld senkrecht draufsteht. Das ist natürlich nur eine gewisse Näherung, weil gerade speziell für diese Mode hier, wo das Feld ja eigentlich ungestört nur eine Z-Komponente hat, in Realität ist es natürlich so, dass das Feld hier rumbiegen wird etwas und nicht parallel hier am Koppler vorbeigeht, ja? Sondern das wird natürlich irgendwann hier auch rumgebogen, sodass es hier unten auch noch senkrecht draufsteht an der Seitenfläche. Ja, aber das wollen wir jetzt mal vernachlässigen. Und dann können wir auf jeden Fall die Ladungsdichte einfach auflösen hier. Ja, das ist einfach Epsilon 0 mal Divergenz vom elektrischen Feld. Und dann können wir die Ladung ausrechnen, die da drauf sitzt. Ja, indem wir einfach hier über das Volumen integrieren. Und mit Hilfe des gaußschen Satzes kann man dann eben die Ladung ausrechnen über das Oberflächenintegral EDA, wobei eben über die Koppler Kreisfläche integriert wird. Und das elektrische Feld, das wollen wir auch homogen annehmen am Koppler. So, und dann, ich meine, das Integral zu lösen, das ist ja höchst einfach, ja, da eher alles homogen ist. Da kommt eben raus, dass die Ladung, die drauf sitzt, proportional ist zur Fläche des Innenleiters und zum elektrischen Feld, was eben draufsteht. Und dann haben wir noch eine gewisse Zeitabhängigkeit natürlich drin. Wir haben eine harmonische Zeitabhängigkeit. Das heißt, die Ladung ist dann die Ladung hier. Das ist quasi mein Q0 mal E Omega T. Dann können wir noch einen Strom ausrechnen. Ja, das ist einfach die Ableitung davon. Also I mal Omega mal Q von T. Also alles noch ziemlich einfach. So, und jetzt kann man auch die Impedanz bestimmen von so einem koaxialen System. Die Impedanz von so einem System ist gegeben durch die Wurzel aus der Induktivität und der geteilt durch die Kapazität. Und wenn man jetzt in einem Buch nachguckt, wie die Impedanz ist von einem koaxialen System, dann kriegt man so einen Ausdruck hier. Da steckt also im Wesentlichen drin das Verhältnis von Außenleiter zu Innenleiter. Und noch ein paar Konstanten. So, und jetzt haben wir in der Regel 50 Ohm Geometrien. Ja, es gibt auch andere Kabel, aber wenn wir ein Kabel haben, 50 Ohm, dann in der Regel sind die ganzen Geräte auf 50 Ohm normiert. Dann kann man ausrechnen, ich setze einfach Z gleich 50 Ohm und dann weiß ich, kann ich im Endeffekt ausrechnen, wie groß das Verhältnis von Außenleiter zu Innenleiter sein muss. Ja, und das ist 2,3. Also immer wenn Sie ein koaxiales System haben, mit dem Radius haben Sie 50 Ohm Kabel. Von Fernsehkabeln 75 Ohm ist halt ein anderes Verhältnis. So, Und jetzt kann man die Leistung bestimmen, die über den Koppler fließt. Ja, P ist einfach ein halb RI Quadrat oder ZI Quadrat in dem Falle. Wobei Z eben mal unsere 50 Ohm sind. Ja, jetzt muss ich aber nur einsetzen. Ja. Und bekomme dann irgendwann, wenn ich das hier ausgerechnet, die Klammer hier ausgerechnet habe, den Ausdruck hier. Das heißt, wir sehen, dass die Leistung, die darüber fließt, proportional ist zum Quadrat von der Frequenz, zum Quadrat vom Elektronenfeld und von der vierten Potenz vom Radius abhängt. So. Und jetzt kann ich meine externe Güte bestimmen, nämlich einfach sowas wie die gespeicherte Energie durch die Leistung. Und die beiden sollen dann gleich sein mit der intrinsischen Güte Q0, um zu kritischer Kopplung zu kommen. So, die gespeicherte Energie, die jetzt noch hier als Buchstabe steht, die kann ich natürlich ausrechnen. Ja, wir kennen die Formel schon vom Prinzip für den einfachen Resonator hier. Ja, das war der Ausdruck dafür. Die Frequenz kenne ich auch. Und dann kann ich entsprechend einfach das QE ausrechnen, also die externe Güte von diesem Koppler-System für diese Pillbox-Kavität, indem ich einfach die Werte hier in die Formel hier einsetze, für die Frequenz und für W, und bekomme dann diesen Ausdruck hier. So, aber auch hier gilt wieder, das ist eins der wenigen Beispiele, die man analytisch rechnen kann. Und selbst da sind ja schon Näherungen jetzt gemacht worden. In Realität geht es leider nicht so einfach. So, hier ist mal so ein einfaches Beispiel von irgendeinem Resonator. Ich habe das Beispiel genommen, weil wir den hatten, als tatsächliches Kupfermodell. Das ist vom Prinzip, hier ist eine Pillbox und die hat zwei Strahlrohre und hinten dran ein verlängertes Strahlrohr mit einem kleineren Radius. Und wir koppeln jetzt hier an, auf der Achse. So. Und dann kann man das elektrische Feld messen, erstmal. Dann sieht es so aus, auf der Achse. Ja, das sieht noch relativ, also hier sieht es sogar relativ symmetrisch aus, ja. Also fast symmetrisch, ja. Eine kleine Unsymmetrie ist drin, wird man auch erwarten, weil es ja nicht komplett symmetrisch ist, der Resonator. Und wenn man es jetzt logarithmisch aufträgt, dann sieht man auch die Asymmetrie besser. Ja, das sieht man hier, speziell hier in dem Bereich hier. Jetzt sehe ich gerade, es muss umgedreht, also das muss jetzt quasi gespiegelt zu sehen sein. Das ist also dieses lange, dünne Stück hier. Ja. Das ist also die linke Seite auf dem Bild von dem Resonator. Das heißt, hier sitzen wir in den Koppler rein, in die Region hier. Was man auf jeden Fall sieht hier, dass in diesen beiden Bereichen hier und in diesem Bereich hier ein linearer Abfall in der logarithmischen Darstellung herrscht. Das heißt, das Feld fällt exponentiell ab. Ist auch verständlich, ja? Es gibt ja bei einem Rohr die Cut-off-Frequenz. Ja, wenn Sie einen Hohlleiter haben, dann geht keine Welle durch, zumindest nicht im Sinne von komplett durch, wenn die Frequenz unterhalb von der Grenzfrequenz ist, der Cut-off-Frequenz, aber weil die Wellenlänge so groß ist und die Welle gar nicht da reinpasst. Und dann hat man einen exponentiellen Abfall, der umso größer ist, je kleiner der Durchmesser wird. Und das ist genau der Bereich hier, wo also die Wellenlänge von dem Resonator, von der Hochfrequenz, wesentlich größer ist als die Dimensionen dieses Strahlrohrs. Deswegen haben wir hier den exponentiellen Abfall. Und hier, wo das Strahlrohr nochmal dünner ist, ist die Steigung entsprechend größer oder das Gefälle. So, und jetzt haben wir mal gemessen und gerechnet. Und zwar haben wir einfach diesen Koppler genommen und haben die Länge variiert, wobei Minuswerte heißen, er guckt, also 0 heißt, er ist genau bündig mit dieser Position hier. Minuswerte heißt, er ist in dem Bereich und Positivwerte, er guckt hier rein. So, und das heißt, je weiter der Koppler nach hier reinragt, desto stärker ist die Kopplung, weil das elektrische Feld stärker ist. Das sieht man dann auch hier in der Messung. Externe Güte, je höher, desto schwächer ist gekoppelt. Steigt also an, wenn der Koppler herausragt, oder beziehungsweise eben nicht in das Strahlrohr hineinragt, in das dicke. Und das Ganze ist also einmal gemessen hier in Reflexion. Und hier ist es in Transmission gemessen, aber die verschiedenen Messverfahren, die man die externe Güte bestimmen kann. Und das Rote ist die Simulation dazu. Ja, und das passt relativ gut. Und man sieht, dass man ziemlich stark oder ziemlich stark die Kopplung variieren kann. Hier, das sind jetzt hier ungefähr 120 mm Längenvariation. Und dann kann ich die Güte um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Größenordnungen variieren. Ja, das liegt immer daran, dass es halt quadratisch mit einem Feld einhergeht und dann noch exponentiell. Diese Rechnungen hier, die will ich nicht erläutern, wie die funktionieren, weil die sind relativ kompliziert. Wir benutzen ja auch für das Design solchen Resonatoren spezielle Programmpakete, die die Maxwell-Gleichungen zeitaufgelöst in drei Dimensionen mit Rahmenbedingungen lösen. Man kriegt dann Verlustleistungen, Güten, Scheinbedanzen, Zellverteilungen, Frequenzen, alles ausgegeben. Und wie das hier gerechnet wird, ist dann wesentlich noch mal eine Stufe komplizierter, weil da muss man diese Simulation nehmen und noch spezielle Randbedingungen definieren. Das erspare ich uns. So, hier sieht man mal, das ist jetzt ein Kupfermodell gewesen. Einfach deshalb habe ich das Bild gezeigt, weil in einem realen Superleitenden-Resonator kann man nicht reingucken. Aber die externe Güte kann man auch einem Normalleitenden-Resonator bestimmen, weil die ja unabhängig ist vom Widerstand, Oberflächenwiderstand. Ja, da sieht man hier zum Beispiel, wie dann entsprechend hier eben dieser koaxiale Koppler etwas hereinragt in die Kavität und an dieses Feld entsprechend dann angekoppelt wird. Ja, das haben wir auch mal gemessen und gerechnet. Ja. Hier sieht man also wieder die Kopplerposition, wobei 0 heißt, in dem Falle ist es genau bündig mit dieser Fläche hier. Minus heißt, es ist weiter draußen und plus ist es weiter rein in die Kavität. Na, das sieht man also auch, wie hier entsprechend die Güte höher ist, wenn der Koppler ziemlich weit weg ist vom Feld und entsprechend die Güte abfällt, wenn der Koppler viel Feld sieht. Ja. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Güte von 1 mal 10 noch 9 erwarten würde für eine superleitende Kavität als Q0, und ich will reflexionsfrei ankoppeln, dann kann ich mir überlegen, okay, mein Koppler muss dann entsprechend irgendwie sowas wie 10 mm raus, also weg sein nach außen von dieser Fläche. Wobei, so genau kann man es dann doch nicht rechnen, auf ein paar Prozent, ja, also 10-20% Abweichung hat man in der Realität schon. Das stört bei superleitenden Resonatoren ist auch nicht so viel, ob ich jetzt noch 2-3 Watt mehr brauche. Hier sieht man jetzt keinen schönen exponentiellen Verlauf. Hier sieht man ihn noch, hier nicht mehr. Ja. Das kann man aber auch erklären, weil in diesem linearen Bereich, da ist der Koppler weiter außerhalb in diesem koaxialen Geometrie. Und da hat man diesen ganz normalen exponentiellen Abfall vom Feld. Hier im Innenraum der Kavität ist das Feld nicht exponentiell abhängig, sondern irgendwie 1 durch r oder 1 durch r Quadrat oder irgend sowas. Deswegen gibt es hier die Abweichung entsprechend auch in der Güte hier unten. Ja. Und man sieht auch genau in der Position 0, da findet dieser Knick quasi statt, ja, wo dann eben kein exponentieller Abfall mehr stattfindet, sondern das Feld fällt langsamer ab. Man koppelt letztendlich an das Feld von den Driftröhren hier. Ja. Aber hier sieht man, dass vom Prinzip zumindest mal die Simulationen zumindest mal vernünftige Ergebnisse liefern. Ja. So, das war natürlich ein Modell hier, ja, also das war ein Kupfermodell, was wir mal vor über 10 Jahren gebaut haben, als man noch nicht so sehr auf diese Simulation vertraut hat und wo das wirklich auch die quasi neue Struktur war, die damals neu entwickelt worden ist. Und da sieht man auch, das ist alles noch sehr einfach, auch der Koppler ist aber nur ein kleiner Kupferstab. In Realität sieht ein Koppler dann so aus. Aber wir haben hier den Außenleiter. Hier ist der Innenleiter. So, und dann ist hier der Flansch, der an das Heliumgefäß von der Kavität rangeht. Also muss ich das irgendwie so vorstellen. Ich habe hier sehr vereinfacht meine Kavität. Und jetzt habe ich hier außenrum das Heliumgefäß. Und jetzt muss der Koppler ja irgendwie hier ran. Ja. So, dann ist es praktisch so zu verstehen. Das ist der Außenleiter und das ist der, jetzt der Innenleiter dann hier. Ja. Und Der Flansch, den man hier unten sieht, der da, das wäre jetzt der hier. Deswegen heißt er auch 2K Flansch oder 4K, je nachdem, auf welcher Betriebstemperatur man das Ganze macht. Und dann kommt, ja, da kommt noch eine ganze Menge dazu, weil, ich meine, in der Kavität, hier ist ein Vakuum in der Kavität, ja, also ist logischerweise auch hier in dem Bereich vom Innenleiter, zwischen Innen- und Außenleiter, hier ist auch Vakuum, ja, weil das ist ja alles mit der Kavität direkt verbunden. Das Kabel ist ja aber irgendwann unter Luft, also muss ich irgendwo eine Barriere haben. Dazu dient das hier, das ist ein sogenanntes Fenster. Das ist ein Material, das A, natürlich vakuumdicht sein muss und zum Zweiten Hochfrequenz durchlässt. Das sind in der Regel Keramiken. Also meistens nimmt man Aluminiumoxid. Das sieht man auch von normal leitenden Kavitäten, ja, weil es praktisch ist. Und dann hat man hier noch so einen Balk, der dient einfach dazu, um Spannung ein bisschen auszugleichen, die es beim Abkühlen gibt. Das ist leicht flexibel. Und dann kommt in dem Fall ein zweites Fenster und dann kommt irgendwann ja, der Außenleiter, der dann hier vom Prinzip einfach weitergeht bis irgendwann zum Verstärker. Hier ist dann die Grenze in dem Fall für das grüne Modul. Ja? Das heißt, das Ganze sitzt ja in dem Grüßdaten dann drin später. Der kann kreisrund sein, als Beispiel. Ja? Dann würde man hier die Kavität haben und dann muss man ja irgendwie hier jetzt ran ankoppeln, ja, so, und dann ist hier der Größdart zu Ende und der Flansch, der den Größdart mit dem Koppler verbindet, das wäre dann der hier. Ja, und dann muss man natürlich noch entsprechend pumpen und man muss, hier sind noch so ein paar zusätzliche Ports, die da, das sind Ports, um Multipacking zu analysieren. Da kommt dann eine sogenannte Langmuir-Sonde rein. Und über die Strommessungen kann man Rückschlüsse ziehen über die Stärke des Multipactings da drin. Weil koaxiale Geometrien sind immer sehr empfindlich gegen Multipacting, weil wir viele parallele Flächen haben. Deswegen müssen diese Koppler auch konditioniert werden, sehr, sehr intensiv, bevor sie dann in die superleitende Kavität eingebaut werden. Das ist mal ein Beispiel für einen 325 MHz Koppler. Bis zu 60 kW gepulste Leistung, 1% Tastverhältnis und da macht 1 Millisekunden Pulse. Ja. Und der ist ursprünglich vom Fermilab entwickelt worden. Und wir haben den für uns ein bisschen angepasst dann für unsere Kavität. Der ist ungekühlt, komplett. Liegt einfach daran, dass die mittlere Leistung ja nur 600 Watt hier beträgt. Es gibt auch Koppler, die bis zu 500 Kilowatt Dauerstrich transportieren. Und dann muss man diese Koppler auch kühlen. Ja, das heißt, die werden teilweise auch mit kaltem Heliumgas, da wird der Innenleiter gekühlt. Weil einfach sonst der Innenleiter zu warm wird. Und man muss sich schon sehr viele Sachen beachten. Ja? Wenn nämlich der zu warm wird, dieser Innenleiter, dann strahlt der ab Wärmestrahlung. Nach dem Boltzmann-Gesetz und steigt mit der vierten Potenz der Temperatur. Und wenn das dann hier 80 Kelvin Temperatur hat hier unten, dann quetscht die Cavity ruckzuck, weil da so viel Watt reingestrahlt werden. So, jetzt kann ich aber nicht nur an das elektrische Feld, sondern auch an das magnetische Feld ankoppeln. Dann habe ich eben die induktive Kopplung. Und kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass man dann keinen Stab nimmt, sondern eher eine Schleife, eine Leiterschleife, damit das Magnetfeld da auch durchdringen kann. So, die hinten dran, das Teil ist eigentlich genau das gleiche. Ja? Irgendwie eine koaxiale Fortführung bis hin letztendlich zum Verstärker in der 50-Ohm-Geometrie. Und hier vorne habe ich eine Schleife, die einmal den Außenleiter verbindet und dann den Innenleiter. So, und dann fließt im Endeffekt hier immer so ein Strom. Und ich kann, wenn ich hier eine Leistung jetzt hier von rechts nach links hier reinschicke, dann dann wird im Endeffekt hier ein Feld induziert, das wiederum natürlich wechselwirkt mit dem Feld vom Resonator. Das ist immer die Frage, wie man das betrachtet. Ja? Also was war zuerst Henne oder Ei? Man kann auch andersrum argumentieren, wenn hier vom Prinzip potenziell magnetisches Feld ist, dann durchdringt es die Schleife und induziert eine Spannung hier in der Leiterschleife. Und diese Spannung, die Leistung, die kann man ausrechnen. Das ist einmal die U quadratisch R vom Prinzip ohmisches Gesetz, ist die effektive Schleifenfläche, Schleifenspannung, ja, weil das ist ja also quasi die Spannung hier entlang dieses Weges, durch die Impedanz von der Leitung, die 50 Ohm sein soll. Und wenn ich jetzt die Amplitude nehme, dann muss ich halt hier den ganzen Wert, dann muss ich halt hier unten das Ganze, statt 50 muss ich 100 Ohm nehmen, ja, weil dann Faktor 1 durch Wurzel 2 ist zwischen den Effektivwerten und den Amplitudenwerten. Und dann kann ich das Ganze nach der Schleifenspannung auflösen und bekomme dann, dass die Wurzel aus 100 mal die Schleifenleistung ist, die da drüber geht. So, und jetzt kann man das auch ausrechnen. Und zwar ist die, andererseits, die Schleifenspannung ist gerade nach dem Induktionsgesetz minus Phi Punkt. Also minus d nach dt vom Integral bda. Wobei die Fläche a natürlich konstant gehalten wird. Ich kann die zwar unter Umständen drehen, um es einzustellen, aber im Betrieb ist die dann fest, wenn ich meinen Wert habe. Das heißt, was variabel ist, ist natürlich das Magnetfeld. Da habe ich eine harmonische Abhängigkeit. Das heißt, ich bekomme dann für die Schleifenspannung minus die Schleifenfläche mal entsprechend dann die zeitliche Ableitung von meinem Magnetfeld, Amplitude mal E hoch I Omega T, mal, und jetzt, weil hier, das ist ja ein Skalarprodukt, da steht ja der Winkel zwischen den beiden, mal Cosinus Alpha. Und Cosinus Alpha ist eben der Winkel dann zwischen der Schleife und dem Magnetfeld. Wenn nämlich die parallel stehen, dann passiert nichts. Also der Fluss muss durch die Schleife hindurch. So, und dann leite ich das ab und dann kriege ich noch das I Omega wieder rein hier da vorne. Ja? So, wenn ich jetzt nur den Betrag erstmal wissen möchte, dann löse ich den Betrag von der Schleifenfläche, dann löse ich das einfach auf, ja, diese Formel hier, löse ich jetzt nach A auf, dann fällt das I ja schon mal raus, das Minus auch. Und das E hoch I Omega fällt auch raus. Also bekomme ich einfach, dass A gerade US durch Omega B0 Cosinus Alpha ist. Ja? Ja. Und für die Schleifenspannung setze ich ein, was ich vorhin ausgerechnet habe. Ja? Diese Wurzel aus 100 mal PS. So. Und da steht das ja da. Das kann ich jetzt auch wieder auflösen nach der Leistung, einfach umstellen und kann jetzt meine externe Güte ausrechnen. Ja, Omega mal gespeicherte Energie durch das PE, und das PE ist jetzt genau bei kritischer Kopplung genau mein P, was ich eben hier ausgerechnet habe. So, dann steht es hier dann da. Jetzt muss ich eigentlich nur noch das B einsetzen, das W und das Omega. Die kenne ich aber, die Formeln, ja, also wieder aus einer analytischen Betrachtung von der Pillbox. Das sind die entsprechenden Formeln dazu. Für B muss ich natürlich einsetzen, das Feld am Rand vom Resonator und eine Annahme, dass ich da einkoppeln würde. Ja. Und ich gehe davon aus, dass das Feld entlang der Fläche oder für die Fläche konstant ist. Ja. Weil sonst wird es kompliziert, wenn ich auch noch hier über die Schleife integrieren müsste. Ist aber auch nicht schlimm, solange die Schleife klein ist gegenüber dem Querschnitt vom Resonator. Ja, wenn ich das mache, dann steht hier nochmal das Ganze explizit da und jetzt kommt das Ergebnis raus. Das sieht man wieder. Es hängt ab im Wesentlichen von natürlich, also 1 durch die Schleifenfläche zum Quadrat in dem Falle. Das ist auch ähnlich wie bei dem koaxialen Koppler. Da hat man ja gehabt, mit A hoch 4 ging das, ja? So, und A hoch 4 ist sowas wie proportional zum Quadrat der Fläche. Ja, wenn A der Radius ist. Und hier ist entsprechend auch proportional zum Quadrat der Fläche. Und es ist invers proportional zum Quadrat vom Winkel auch natürlich. Ja. So, so sieht es dann in dem Modell aus, war das gleiche Modell, kann man dann verschiedene Koppler ranmachen. Und jetzt gehen wir natürlich in eine Region, wo wir viel Magnetfeld haben. Ja, das ist genau bei dieser CH-Struktur, genau in diesen vier Quadranten, wo das Magnetfeld auch näherungsweise homogen ist, zumindest hier am Rand. Ja, dann haben wir das auch gemessen und gerechnet, ja. Und dann sieht man also hier die externe Güte gegen den Winkel. Und dann sieht man also, dass man, wenn der Winkel 0 Grad ist, ja, das heißt, wenn das Magnetfeld voll durch die Schleife durchgeht, dass dann die externe Güte minimal ist, das heißt, wir am stärksten ankoppeln, wie auch zu erwarten. Und wenn wir dann den Schleife langsam rausdrehen, dann geht vom Prinzip, also rein in der Theorie, nach der Formel müsste es gegen unendlich gehen für 90 Grad, dass nämlich parallel stehen, weil gar kein Fluss mehr durch die Schleife durchgeht. In Realität ist es natürlich nicht ganz so, weil es geht dann gegen unendlich, sondern es geht dann schon hoch auf 10 hoch 8 oder so, aber nicht auf unendlich, einfach deshalb, weil die Schleife nicht komplett plan ist, ja, da braucht ich nur ein Zehntel Millimeter unplan zu sein, schon geht irgendwie ein bisschen Fluss da durch. Zum Zweiten hat die Schleife immer auch eine Kapazität, das heißt, die koppelt auch kapazitiv an ein bisschen. Aber man sieht, vom Prinzip ist es ein Verhalten, was eigentlich ganz gut passt, auch in, also in den Messungen hier, das Blaue und das Rote, die Simulation. Und die jeweilige Kurve hier, das hier, entspricht genau diesem Quadrat von dem Winkel. So, für superleitende Kavitäten ist es so, dass 99% aller Kavitäten mit Koaxialkopplern betrieben werden, nicht mit Schleifen. Es gibt nur ganz wenige Beispiele. Normale leitende Strukturen nimmt man eher Schleifen. So, jetzt habe ich vorhin schon von den Frequenzen geredet, wie man also Frequenzen hinbekommen kann oder verändern kann von Resonatoren. Aber es geht nicht um das Frequenztuning, sondern auch um die Beeinflussung der Feldverteilung. Weil so ein Resonator hat ja eine gewisse geforderte Feldverteilung, die vielleicht nicht vorhanden ist gegenüber der geforderten Verteilung. Ja, und die geforderte, ja.
Entschuldigung, der Beamer flackert total. Gibt es vielleicht, wenn wir den neu starten?
Ich glaube, wenn wir den neu starten, dann dauert es ziemlich lange, bis er wieder hochfährt.
Und dann macht er das sowieso immer.
Also er hat auch, ich glaube, die Lampe ist kurz vorm Sterben. Das ist typisch, dass er eigentlich ja, kurz vorm Sterben flackert. Wie die Sterne. Ja, okay. Tut mir leid. Also wir haben eine gewisse Feldverteilung und bezogen auf die Strahldynamik ist es natürlich am besten, wenn die genauso ist, die Feldverteilung, wie gerechnet. So, jetzt ist es aber leider so, man kriegt die nicht immerhin, die Feldverteilung. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man von einer gegebenen Verteilung zu einer zumindest mal akzeptablen Verteilung kommt. Und die beiden Sachen, Frequenztuning und Feldtuning, die hängen sehr eng miteinander zusammen. So, die Grundidee ist folgende. Kennt jemand das Slater-Theorem? Das sagt aus, dass wenn wir einen Resonator haben, gefüllt mit elektromagnetischem Feld, dann bewirkt eine kleine Störung, eine Änderung der gespeicherten Energie und der Eigenfrequenz. Und zwar die Änderung der Eigenfrequenz, Delta F durch F, ist vom Prinzip proportional zur Änderung der gespeicherten Energie, Delta W durch W. Das kann man jetzt aufspalten nach einem elektrischen und magnetischen Anteil. Ja, da hat man also einmal hier ein Delta magnetisch, Delta W magnetisch durch gespeicherte Energie und einmal hier eben ein Delta W elektrisch durch die gespeicherte Energie. Diese Vorfaktoren hier, die sind näherungsweise 1. Das Ganze gilt nur für kleine Störungen. Also wenn ich jetzt einen Resonator so verbeule, dass das Volumen sich halbiert, ja, dann wird es nicht linear. Aber wir reden hier von Frequenzänderungen in der Größenordnung von einem Prozent oder sowas, ja, maximal. So, und wenn ich jetzt, wir wissen, dass in so einem Resonator im Mittel die elektrische und magnetische Feldenergie gleich verteilt ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Resonator störe, indem ich beispielsweise einen Körper einbringe, der elektrisches Feld verdrängt, dann habe ich ja plötzlich weniger elektrische Feldenergie als magnetische Feldenergie. Schau mal, dann passiert Folgendes. Der Resonator, also erstmal wird die Frequenz sich ändern, ist klar, ja, weil ich dann hier plötzlich irgendwie ein Delta W habe. Ja, das Delta W magnetisch ist 0 und das Delta W E hat irgendeinen gewissen Wert. Dadurch kam ich schon mal eine Frequenzveränderung. In der Natur ist aber nicht vorgesehen, dass es ein Ungleichgewicht zwischen elektrischer und magnetischer Feldenergie gibt. Die muss gleich sein. Also reagiert der Resonator darauf und verschiebt seine Feldverteilung, sodass die Energien wieder gleich sind. Das heißt, so eine Störung bewirkt also nicht eine Frequenzänderung, sondern auch eine Änderung der Feldverteilung. Wir kommen gleich zum Tuning. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, dass man das auch verwenden kann, um Felder zu messen. Ja, ich habe vorhin diese Kurve gezeigt, wie die Felder aussehen. Das kann man auch wirklich messen. Und es ist natürlich wichtig, dass man so ein Feld misst. Ich weiß nicht, ob du das Anfängerpraktikum, Versuch 27 Solarzellen, diesen Potentialtopf im Anfängerpraktikum. Da kann man über so eine Abgleichmethode im Endeffekt Potenziale bestimmen. Ja? Und wenn man das Potenzial bestimmt, kann man eigentlich dazu die Feldlinien einzeichnen. So. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Resonator, sagen wir mal, so eine elliptische Kavität. Und da ist ja das Feld. Sieht so aus. Jetzt die Frage, wie kann ich das elektrische Feld messen da drin? Ja, meine, das variiert jetzt mit einem Gigahertz. Wie kann ich dann das Feld messen? Jetzt macht man Folgendes. Ich störe einen Resonator mit einem kleinen Kügelchen. Und zwar ein Kügelchen, wenn ich nur das elektrische Feld messen will, ein Kügelchen, das nur ans elektrische Feld angreift. Also kein metallisches Kügelchen, sondern ein Dielektrikum. Zum Beispiel Teflon. Und zwar muss das Dielektrikum allerdings eine Dielektrizitätszahl größer 1 haben. Bei 1 passiert natürlich nichts. Also mal Teflon zum Beispiel. So, jetzt ist es so, jetzt wird dieses Kügelchen hier durchgezogen. Und dann jeden Millimeter zum Beispiel macht man eine Messung. So, was misst man eigentlich? Und was passiert da eigentlich? Passiert Folgendes. Wenn dieses Kügelchen jetzt ihr elektrisches Feld sieht, was natürlich wechselt, sich vorzeichnet wechselständig, aber sieht trotzdem permanent Feld, ist halt zeitlich variabel, dann werden die Moleküle da drin polarisiert. Und diese Feldpolarisation hat Rückwirkungen auf das elektrische Feld im Resonator, in der Nähe des Kügelchens. Und es ändert sich dadurch die Feldenergie. So, und wenn sich jetzt die Feldenergie und damit die Frequenz ändert, kann man letztendlich beobachten, dass es zu einer Phasenverschiebung kommt zwischen dem Signal, was ich hier reingebe in den Resonator und was ich am Pickup wieder raushole. Und diese Phasenverschiebung ist direkt proportional zu Delta F. So, und ist damit direkt proportional zu Delta W, zu der Störung. Und W ist proportional zum Quadrat vom Feld. Also ist das die Phasenverschiebung, die ich ja direkt mit dem Netzwerkanalysator messen kann, proportional zu E Quadrat. Und zwar, das kommt das Tolle dabei, proportional zum ungestörten elektrischen Feld sogar. Ich nenne es mal E0. So, das heißt, ich ziehe das Kügelchen da durch, messe dann als Funktion vom Ort die Phasenverschiebung und kann dann Wurzel aus der Kurve ziehen und habe dann meine relative Feldverteilung direkt. Wenn ich jetzt noch die Eigenschaften des Kügelchens kennen würde, dann könnte ich sogar das Ganze absolut messen. Das ist jetzt mal Störkörpermessung. Fortgeschrittenes Praktikum. Gibt es einen Versuch dazu. Das ist aber bei uns auch eine Standardmethode, um normalleitende Kavitäten auszumessen. So, das habe ich schon gesagt.
Eine Frage dazu. Ja. Also eher was Praktisches.
Ja.
Wenn man jetzt in so einen Bruch rein
Ja.
Ja.
Ja, tut es. Deswegen macht man diese Feldmessung, bevor man das präpariert, die Oberfläche. Ja, das heißt, man macht die Präparation erst, wenn man davon ausgeht, dass die Cavity in Ordnung ist von der Struktur her, von der Geometrie. So, ich kann jetzt vom Prinzip den Einfluss vom elektrischen und magnetischen Feld getrennt ausrechnen. Ja, das heißt, ich kann einmal eine Frequenzänderung bestimmen, die nur von der Verdrängung des Magnetfeldes und einmal nur vom elektrischen Feld herrührt. Ja, so, und das ist eigentlich relativ einfach jetzt. Ich habe jetzt einfach nur in der Formel, dieser Slater-Formel, nur einmal den elektrischen, einmal den magnetischen Anteil genommen und habe dann jeweils nach F, Delta F aufgelöst. Ja? Und dann kommt die Formel hier raus. So, jetzt habe ich hier was gesehen. Hier kommt, hier fehlt was. Hier müssen Sie jetzt auch denken, dass hier ein F hin muss, mal F überall. Weil das ist nur Delta W. Das habe ich vergessen. So. Okay, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wollen wir zum letzten Mal die Pillbox bemühen. Apropos Pillbox, es ist eine Übungsaufgabe online, ja? Genau zum Tuning übrigens auch, ja? So, ich hoffe, Sie haben die richtigen Folien drin und nicht die Lösung darstellen von der Übungsaufgabe. So, und zwar wollen wir Folgendes machen. Oh, Radiusänderung? Radiusänderung? Doch, ist in Ordnung. Ja, doch, doch, stimmt schon, ist in Ordnung. Ich habe schon Schreck bekommen. Ich wechsle nämlich ab und zu mal die, deswegen. Okay, also, und zwar haben wir Folgendes. Wir haben eine Pillbox wieder in der Grundmode und wir wollen jetzt den Radius ändern von der Kavität und darüber tunen. So, das mache ich implizit oder das passiert implizit, indem ich zum Beispiel so einen Resonator einfach evakuiere und dann drückt es auf die Wände gleichmäßig und entsprechend ändert sich der Radius. Ja, das heißt, die Frequenz geht so viel rauf, zum Beispiel beim Abpumpen oder beim Abkühlen sowieso. Beim Abkühlen geht es linear in allen Richtungen, wird es ding kleiner. Und deswegen steigt die Frequenz an mit dem Abkühlen. So, aber jetzt wollen wir mal ausrechnen, was dabei rauskommt. Wir gehen davon aus, dass die Änderung des Radius sehr viel kleiner sein soll als der Radius selbst. So, und wir haben das Magnetfeld, das sieht ja so aus hier. Und wir haben das elektrische Feld. Wenn wir den Radius ändern, erwarten wir, dass wir das E-Feld gar nicht berücksichtigen müssen. Warum? Weil für den Radius hier, Tankradius, gar kein E-Feld da ist. Natürlich fängt das E-Feld rein mathematisch gesehen schon einen beliebig kleinen Abstand über Oberfläche an. Nur das ist noch so klein, dass das keine Rolle spielt. Außer ich mache 10% Radiusänderung, dann würde es schon einen Einfluss machen. Aber wir reden ja von sehr kleinen Änderungen. So, dass wir also eigentlich nur berücksichtigen müssen, wie der Einfluss vom Magnetfeld hier ist, weil das ja ziemlich stark ist am Rand. So, nicht erschrecken. Ich muss einfach nur das Integral hier lösen, b² dv. So. So, und das dv ist quasi sozusagen so eine Zylinderschale, so ein Mantel, ein Stück, so eine Mantelfläche mit einer gewissen Dicke. Delta R. Und deswegen muss ich halt einmal von 0 bis 2 Pi integrieren, von 0 bis L und dann von R minus Delta R bis R. So, und dann muss ich mein B-Feld einsetzen, was ich erkenne für die Pillbox. Hier. Und dann noch mein DV ist halt dV, dZ, R, dR. Für den Zylinder. So, die Integration wieder in vier Richtungen ist natürlich einfach, es ist einfach 2 Pi, ja, weil es ja radialsymmetrisch ist. Von 0 bis L ist es einfach L, weil es konstant ist entlang der Z-Achse. Also muss ich nur das Integral hier über R betrachten. Und deswegen diese ganzen Konstanten hier, das fliegt alles dann, kommt alles nach vorne, ja. Das ist alles trivial hier. Und dann wird das Integral hier, das kann man lösen. Kann man ein bisschen mehr nachgucken. Und dann kommt als Integral das ja raus, als Wert. So. Und wenn ich das jetzt noch hier ausrechne, da mit dem Quadrat, dann kommt raus, dass es Integral R mal Delta R ist. So, das heißt offensichtlich, die Änderung der Frequenz für den magnetischen Anteil und damit für die Gesamtfrequenz vom Resonator ist proportional zu Delta R, also wirklich linear. So. Und jetzt muss ich gerade gucken, was ich da gemacht habe. Was habe ich da gemacht? Ich habe jetzt hier in der Formel wieder die F eingesetzt aus meiner Formel für die Pillbox. Ich habe das W hier eingesetzt aus meiner Formel für die Pillbox. Und dann bekomme ich hier, das sieht man, das ist F, das ist das 1 durch W. Und das hier ist das, was sozusagen hier da vorne noch stand, ja. Der Rest. So, jetzt muss ich auch mal ein bisschen rumkürzen und rumrechnen. Und dann kommt aber ziemlich schnell raus, dass Delta F das hier ist. Das ist Delta R durch R². So, jetzt die Frage, macht das Sinn? So, wir werden jetzt sehen, das macht, ups. Ah, okay. Das sind aber die Sachen, die ich wegkürze, deswegen. Ja, das muss jetzt nochmal kommen. So, jetzt, genau. Jetzt kann ich nämlich auch folgenden Weg machen. Ich kann sagen, ich habe ja die Formel für die Frequenz von einem Resonator. So, und jetzt kann ich einfach das Differential bilden und kann gucken, was rauskommt. Also welche Frequenzänderung erwarte ich bei einer Änderung von dem Radius. Das heißt, ich bilde d nach dr von meiner Frequenz mal Delta R. So, und wenn ich das entsprechend hier ableite, dann kommt eben 1 durch R² raus. Ja? So, dann kommt das hier raus dann. Und das ist exakt das Gleiche, was da schon steht. Das macht natürlich Sinn, dass es so ist, ja. Klar, wenn ich... Wir haben ja einmal quasi jetzt ausgerechnet, einfach ausgehend von der Formel für die Frequenz. Und wenn wir die radiale Abhängigkeit wissen, dann können wir auch entsprechend Delta F ausrechnen, Abhängigkeit von einem Delta R. Und hier sind wir quasi ausgegangen von der Änderung der gespeicherten Energie. Aber letztendlich muss das Gleiche rauskommen. So, und eine von den Übungsaufgaben ist jetzt zum Beispiel... auch eine Frequenzänderung zu berechnen, auch für die Pillbox. Allerdings mit einer Längenänderung für die Grundmode. Wir wissen zwar schon, was rauskommt, es gibt keine Frequenzänderung, ja? Weil in der Frequenz weil in der Frequenz gar kein L drinsteckt. Hängt nur von R ab. Ja, aber das kann man zeigen auch über die Berechnung der Änderung der gespeicherten Energie. So, wie kann ich jetzt explizit tunen? Frequenz ändern und auch gegebenenfalls die elektrische Feldverteilung ändern. Das ist mal so, ich meine, es gibt dafür viele, viele, viele Beispiele. Ja. Viele Leute haben sich irgendwie schon Gedanken gemacht und haben das dann irgendwie realisiert. Es hängt auch immer von der Struktur ab, die ich tunen möchte. Hier ist mal ein Beispiel. Das wurde entwickelt, um vorwiegend Frequenzen zu tunen während der Produktionsphase schon, nicht erst am Schluss. Man sieht hier so einen superleitenden Resonator und das ist vom Prinzip so eine CH-Struktur. Und jetzt hat man hier sind die Löcher, wo die Stützen drin stecken dann, ja, immer abwechselnd. Und dazwischen sind hier so Löcher eingebracht, in die was reingesteckt wird. Und zwar sowas hier. Das ist Messing, das ist natürlich nicht später, wie man es in echt macht, aber das sind sozusagen erstmal, um die Messungen zu machen, weil da brauche ich kein Niob für. Da brauche ich nur irgendeinen Leiter. Und jetzt kann ich über Federkontakte hier diese Länge, das hier verschieben und kann jetzt im Endeffekt die Länge des Tuners ändern, der in den Resonator reinragt. Und der greift jetzt an das elektrische Feld von den Driftrohren an. Das heißt, wenn der reingeschoben wird, verdrängt der elektrisches Feld, Die Kapazität steigt und die Frequenz sinkt. So sieht es aus. Frequenzänderung, Delta F, gegen die Höhe dieser Tuner, wobei 0 heißt bündig, genau wieder mit dieser Rippe da. Plus heißt, es ragt rein Richtung Driftrohr. Und dann sieht man entsprechend, wie hier die Frequenz immer schneller absinkt, einfach weil das Feld auch immer stärker wird Richtung Driftrohr. Da sieht man also auch, das passt relativ gut zwischen Simulationen und Messungen. Und jetzt kann man vom Prinzip, wenn man ein paar von diesen, wir nennen das statische Tuner, weil die werden später nicht mehr bewegt, wenn man diese Tuner, kann man jetzt verwenden, um sukzessive die Frequenz hinzubekommen bei so einem Produktionsprozess. Das heißt, nachdem die Kavität, sagen wir mal, so drei Viertel fertig ist, innere Struktur schon mal verschweißt ist, aber noch zum Beispiel Endzellen noch fehlen, haben wir die Endzellen einfach dran gesteckt und mit Klebeband, mit so leitfähigem Klebeband verklebt, dass das Ganze schön schwingt, wird die Frequenz gemessen und dann kann man diese Tuner einfügen und kann entsprechend die Frequenz hindrücken. Jetzt wirken die natürlich nur nach unten, diese Tuner, das heißt, man muss natürlich die Frequenz zu hoch haben am Anfang, höher als später im Betrieb, ja, weil sonst kann man nicht nur eine, man kann nur eine Einrichtung tunen damit. Und man muss im Vorfeld natürlich auch solche Effekte erwarten oder antizipieren, wie eben zum Beispiel Schrumpf und damit Frequenzerhöhung oder auch das Abpumpen. Ja, das können ruckzuck mehrere hundert Kilohertz sein. So, dann kann man aber auch jetzt die Feldverteilung gezielt beeinflussen mit sowas. Man sieht jetzt hier unsere allererste superleitende Struktur und hier sieht man die Feldverteilung. Wobei das Blaue ist die Messkurve und das Rote ist die Simulation. Ja, also man sieht hier von der Messung nicht so viel, liegt aber daran, dass sie relativ gut übereinstimmt mit der Simulation. Nur ist sie auch im Randspalt hier, da war eine kleine Abweichung. Ja. So, und jetzt sieht man hier die Tuner erhöhen. Das heißt, 0 heißt, es war gar kein Tuner drin und 30 mm hat er also reingeragt dann Richtung Driftrohr. Das heißt, dort, wo der Tuner reingeht, dort wird also die Kapazität erhöht und lokal die Frequenz abgesenkt. Natürlich senkt man insgesamt die Frequenz ab, aber das Ganze ist ja sowas wie ein System von gekoppelten Resonatoren, die eben stark miteinander verkoppelt sind, von diesen Halbwellenresonatoren. Und wenn ich jetzt lokal sozusagen in dem Bereich hier die Kapazität erhöhe, dann senke ich die Frequenz ab von diesen Zellen da hinten, aber das hat nicht Einfluss auf den gesamten Resonator, da die eben gekoppelt sind. Und man sieht auch, dass entsprechend dort, wo die Tuner drinstecken, das Feld überhöht wird. Das ist ganz allgemein so, wenn ich beim Resonator die Frequenz erhöhe, fällt der Feldpegel lokal, wenn ich die Frequenz absenke, steigt der Feldpegel. Das ist auch bei normalleitenden Resonatoren so. Wenn ich dann hier zum Beispiel auf beiden Seiten diese Tuner mache, dann sieht man, dass ich so einen Dip hier in der Mitte reinbekomme. Und wenn ich es hinbekommen will, dass es möglichst flach ist, ja, dann muss ich halt irgendwie hier rumspielen. Und dann kann man eine Feldverteilung hinbekommen, die akzeptabel ist. Aber ich muss gleichzeitig auch die Frequenz immer treffen natürlich. Ja? Also ich habe zwei Parameter, die ich gleichzeitig erfüllen muss. In diesen H-Moden-Strukturen sieht das Feld, wenn ich die Kapazität pro Länge konstant lasse, so aus. Ich habe dann diese sinusförmige Feldverteilung. Naja, das liegt einfach eher daran, das haben wir ja schon mal auch von der Pillbox besprochen, wenn ich die TE zum Beispiel 2-1-1-Mode betrachte, dann ist das elektrische Feld oder das Magnetfeld entlang der Z-Achse, das sieht so, ist also vom Betrag her, hängt es so sinusförmig ab. Passt genau eine Halbwelle rein. Ja, das elektrische Feld ist ja erstmal für den leeren Resonator senkrecht zur Strahlachse, ja, und muss wegen der Randbedingung hier natürlich verschwinden am Deckel. Ja, deswegen hat es diese Feldverteilung. Und diese Feldverteilung ist auch noch gegeben, wenn ich so eine Struktur innen da reinbaue, wie man hier sieht. Aber sowas will man eigentlich nicht haben. Ja. Vor allen Dingen ist es so, dass es kann passieren, dass ich in einem Resonator gleichzeitig noch die Zellenlänge variiere. Zum Beispiel, weil die Teile schneller werden, muss ich entsprechend der Geschwindigkeit, vom Prinzip zumindest, diese Zellenlängen immer länger werden lassen, damit die Teilchen immer zum richtigen Moment im Spalt ankommen. Das heißt aber auch, dass die Spalten größer werden, beziehungsweise die Kapazität pro Länge sich ändert. Und dann kriege ich eine Unsymmetrie in der Feldverteilung schon mal rein. Und das kann man aber hinkriegen. Hier sieht man mal ein Beispiel, das war wieder in diesem alten Kupfermodell. Wir haben quasi eine Zelllänge eingestellt, die entspricht 8,5% Lichtgeschwindigkeit am Anfang und 12% am Ende. So, und wenn ich jetzt die Spaltlängen auf diese Art und Weise variiere und die Röhrchenlänge auf diese Weise, dann bekomme ich eine flache Feldverteilung hin, so wie ich sie haben möchte. Ist natürlich Rumprobiererei, das ist nicht so in 2 Stunden gemacht. So, jetzt gibt es verschiedenste Arten für supraleitende Kavitäten, also verschiedene Arten von Tunern, die mehr oder weniger kompliziert sind. Die sind im Regelfall alle sehr kompliziert, weil die im Kalten arbeiten müssen und sie müssen relativ große Kräfte aufbringen teilweise und das Ganze noch irgendwie ohne die Kavität kaputt zu machen, und sie müssen irgendwie die Kräfte übertragen auf die Positionen, wo sie angreifen letztendlich. Ja. Hier sieht man mal einen sogenannten Blade-Tuner. Das ist für diese elliptischen Kavitäten ein Tuner. Hier ist quasi das Heliumgefäß. Kavität selbst, die sieht man gar nicht. Und jetzt passiert Folgendes. Der eigentliche Tuner, also der sitzt quasi jetzt hier. Diese 3 Ringe sind der eigentliche Tuner. Habe ich ein Bild, ein schönes? Nee, ich habe kein Bild. Das Prinzip ist folgendermaßen. Ich habe also hier diese, ich gucke mal von der Seite drauf, ja. Dann habe ich also einmal diese 3 Ringe und habe hier solche Streben. Und jetzt habe ich Motoren, die diese 2 Ringe gegeneinander verdrehen können. Wenn die verdrehen, da das hier ziemlich starr ist hier, verändert sich der Abstand. Und jetzt wird das Ganze verbunden letztendlich über einen Hebelarm auf die Enden der Kavität und können Sie dann ziehen oder drücken. Da kriegt man sowas wie ein paar Zehntel Millimeter Hub. Das reicht aber. Weil vorgetunt ist eh schon vorher schon mal. Also da wird es wirklich brachial gemacht. Die wird plastisch deformiert, so lange bis die Frequenz stimmt. Und die Feldverteilung. Dann ist es noch so, um diese Vibrationen auszugleichen. Also erstmal, ich muss ja die Betriebsfrequenz erreichen. Dazu nimmt man diese langsamen Töne mit Motoren. Dann stellt man die ein, dann hat man erstmal die Frequenz. Kann mal gucken. Wenn ich jetzt noch zusätzlich diese schnellen Variationen wegkriegen möchte, also das heißt diese Vibrationen, und ich habe halt keine besonders, nämlich ich hätte jetzt keine besonders kleine belastete Güte mit starker Kopplung, sondern eine relativ schwach angekoppelte Struktur, dann kann ich den gar nicht betreiben. Dann muss ich wirklich die Frequenz konstant halten, auf ein Hertz genau. Und dann, dann brauche ich einen Tuner, der entsprechend schnell arbeitet, der also ständig diese Vibrationen ausgleicht. Dann macht man Folgendes, man macht noch zusätzlich einen Piezo dran. Und man bekommt dann ein Regelspannungssignal, das kriegt man ja eh schon, von einem Regelsystem, wo also letztendlich, habe ich aber erzählt gehabt, bei dieser Phasenregelung, wo man also die Phasendifferenz misst zwischen den 2 Signalen, Einkopplung und Auskopplung, das umwandelt in eine Frequenzdifferenz und dann in eine Spannung letztendlich. Und diese Spannung kriegt das Regelsystem, beziehungsweise umgewandelt dann in der Piezo. Und wenn der Piezo eine Spannung bekommt, ändert das seine Länge. Und jetzt muss die Spannung genau so groß dann sein, dass er seine Länge genau so ändert, dass die Kavität so weit deformiert wird, dass sie die richtige Frequenz wieder hat. Und das Ganze schnell, also im Kilohertz-Bereich. Das sind am Piezo-basierte schnelle Tuner. Funktioniert aber, auch wenn man es nicht glauben mag. So, das ist eine andere Entwicklung von dem Tuner. Wir hatten mal ursprünglich angedacht gehabt, hier an den Enden zu ziehen und zu drücken. Das haben wir auch gemacht gehabt. Hat auf dem Prinzip funktioniert. Da konnte man so 1 Millimeter die Endspalten ändern. Hat den Nachteil gehabt, dass wir relativ viel Platz brauchen zwischen den Kavitäten. Und Platz ist immer schlecht. Platz gibt man ungern her bei sowas. Weil Platz ist immer für die Strahlendynamik schlecht. Das zweite war, wenn man 1 Millimeter den Spalt verkleinert, geht das Feld hoch. Weil ich tune quasi die Kavität in Feldrichtung. Ja? Ich erhöhe die Kapazität, deswegen steigt das Feld an. Und zwar schon zum 20% gleich. Also hat man sich für was anderes entschieden, was A, das Feld weniger beeinflusst und B, keinen Platz braucht, zumindest keinen longitudinalen Platz. Sogenannte Bulk-Tuner. Das sind vom Prinzip bewegliche Tuner, also das ist wie so ein Weltbulk aus Niob. Und wenn ich den jetzt hier, das, man sieht es jetzt nicht, weil es nur eingezeichnet ist, aber vom Prinzip ist das hier alles hohl, ja, und mit Helium gefüllt. Und wenn ich hier eine Stange jetzt sozusagen ziehe und drücke, ändere ich die Länge des Tuners und damit die Kapazität hier zum Driftrohr. Und damit ändere ich die Frequenz. So sieht es aus. Und da sieht man also, man kann für den Lader dann auch einen Motor dran hinten, der entsprechend dann diese Stange bewegt. Und dann kriegt man sowas hin wie 130 kHz pro Millimeter Hub. Pro Tuner. Wir haben jetzt da teilweise auch zwei oder drei Tuner da drin. Man braucht immer sowas in der Größenordnung halbes bis ein Promille ungefähr an Frequenzhub für den langsamen Tuner. So, und entsprechend hat man dann noch einen schnellen Tuner, das heißt, zusätzlich noch hat der Stange indirekt verbundenen Piezo, der dann 130 Hertz pro Mikrometer Auslenkung macht. Ja, und so ein Piezo, der kann so ungefähr, naja, vielleicht 8 bis 10 Mikrometer oder fahren wir 5 bis 10 Mikrometer ungefähr machen. Allerdings nur die Hälfte ist nutzbar, wenn man plus minus haben möchte, weil der Piezo, den darf man nicht ziehen, den darf man nur drücken. Das heißt, ich muss quasi den vorspannen auf die mittleren Werten, dann kann ich ihn entspannen, um die andere Richtung zu gehen. Ja, das heißt, die haben so einen Hub von plus minus 300 Hertz oder sowas in der Größenordnung für den schnellen Tuner. Und meine sieht jetzt nicht so kompliziert aus, ja? Das ist so eine kleine, wie eine Feder mit einem hohlen Zylinder dran. Da steckt ja meine Doktorarbeit dahinter, ja? Das liegt daran, dass dieser Tuner natürlich auch zuverlässig arbeiten muss. Der soll nicht kaputt gehen. Und da muss ich zum Beispiel Belastungsgrenzen berechnen oder Belastungen berechnen bei dem Bewegen von einem Millimeter. Ja, und da muss man also elektro-strukturmechanische Simulationen machen, um den Stress im Material auszurechnen. Und es gibt so diese ganzen Elastizitätsmodule und es gibt auch Materialstress. Und den Gesamtstress nennt man auch Van Mises-Stress. Und der sollte nur einen gewissen Wert haben, weil man sonst oberhalb der Streckgrenze ist. Ja, und wenn man die Streckgrenze erreicht hat, dann geht es kaputt. Und diese Optimierung des Tuners, ja, geschieht eben unter anderem hinsichtlich eben dieser minimalen Belastung des Materials. Und da werden schon ganz enorme Drücke aufgebaut. Ja, also der Stress wird in Pascal angegeben, in Druck. Und das sind schon ganz enorme Drücke. Ja. Also hier, wir reden hier von 250 Megapascal bei 1 mm Auslenkung. Ja, also das ist schon eine ganze Menge. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 1000 Hektar, 10 hoch 5 Pascal ist ein Bar. Also das sind, ein Bar, das sind 10 Bar, das sind 2500 Bar im Material als Druck. Und das ist übrigens oberhalb der Streckgrenze. Ja. Das heißt, es ist so, jetzt wird es kompliziert langsam. Die Streckgrenze hängt ab von der Temperatur bei dem Material. Sie ist am kleinsten, wenn es warm ist. Da liegt es so um die 100 Megapascal. Wenn es kalt ist, liegt es bei etwa 400 bis 500 Megapascal. Bei 4 Kelvin. So, das heißt, das hier ist natürlich ein Wert, den darf man nur im Kalten machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, deswegen muss man höllisch aufpassen, wenn ich diesen Tuner ausgelenkt habe um einen Millimeter, dann darf ich in dieser Stellung die Kavität nicht aufwärmen. Sonst reißt es. Das heißt, ich muss wieder in Nullstellung fahren, dann erst aufwärmen. So, jetzt ist es aber nicht nur, dass ich hier nach dem Material gucken muss, sondern es gibt noch andere Dinge. Ich muss nach dem Hub gucken. Also wie viel Hub macht das Ding eigentlich? Ja? Wie viel ändert die Feldverteilung? Und dann Multipacking. Tritt hier zwischen diesen Lamellen ihr Multipacking auf. Das heißt, man muss Multipacking-Simulationen durchführen, um das zumindest mal das Risiko zu minimieren. Ja, und dann sieht am Schluss ein Tuner so aus. Hier ist also der eigentliche Tuner mit der Stange. Hier ist der Flansch vom Heliumgefäß. Und das hier sitzt dann im Kalten, aber nicht auf Heliumtemperatur. Das ist Heliumtemperatur hier natürlich. Ja? Und das hier sitzt dann auf Stickstofftemperatur. Ja, und das Ganze ist dann auch schon relativ kompliziert, weil es eben im Kalten betrieben werden muss, sowohl der Motor als auch der Piezo. Und beim Piezo haben wir das Problem, dass A, der Hub pro Spannung mit der Temperatur abnimmt und der Hub auch mit der Frequenz abnimmt. Also Piezo macht 30 Mikrometer im Warmen bei Gleichstrom, bei Gleichspannung, aber das Ganze wird dann schon mal um Faktor 10 reduziert bei höheren Frequenzen, also bis zum Kilohertz und bei 4 Kelvin. Ja, und dann sitzt hier der Motor und in dem Fall ist es so, dass der Motor quasi jetzt hier nach oben drückt und dadurch über diesen Winkelarm hier die Stange runterdrückt. Und dazwischen sitzt der Piezo hier, der entsprechend dann vorgespannt ist. Und dann wird der Motor bewegt, also stellt die Betriebsfrequenz ein und der Piezo, dann wird es festgestellt und der Piezo regelt dann nur noch die schnellen Variationen aus. Hier muss man sehr aufpassen, dass der Piezo sich nicht irgendwie verklemmt oder verkeilt oder schräg steht. Deswegen muss man sehr genau aufpassen, wie man diese Führungsmimik hier macht, auch hier unten. Und man muss aufpassen, dass diese ganzen Räderchen hier im Kalten nicht, fällt kein besseres Wort ein, fressen. Also beweglich bleiben. Ja, deswegen werden diese ganzen, das sind alles hier Kugellager. Mit speziellen, das muss nicht fettfrei sein, weil bei den Temperaturen ist Fett nicht mehr wirklich gutes Gleitmittel oder Öle, sondern die sind fettfrei und zwar mit, das heißt Lammcoat-Coating, spezielle Beschichtungen aus der Raumfahrt. Da kosten auch diese ganzen kleinen Kugellager hier mehr als der ganze Tuner. So. So, da bin ich heute ja schneller als gedacht. Das ist gut. Kann ich noch schon mal was anfangen, nächste Woche wieder Übungsgruppe ist. So, bleibe ich dann noch. So, okay. So viel zu Resonatoren. Also irgendwie fehlt mir eine Woche dieses Semester. Aber okay, fangen wir mal mit den superleitenden Magneten an. Das habe ich ja zumindest am Anfang der Vorlesung versprochen. Vom Prinzip ist das Programm für die Magnete. Wir müssen natürlich, wenn wir uns Magnete anschauen, die Multipole von Magneten anschauen, welche es da gibt und wo die herkommen. Wichtig ist bei superleitenden Magneten, ich hatte das ganz am Anfang schon mal erwähnt, im Gegensatz zu normalleitenden Magneten, die eisendominiert sind, kann man das bei superleitenden Magneten nicht machen, weil Eisen bei 2 Tesla spätestens in die Sättigung geht. Ich habe bei superleitenden Magneten stromdominierte Magnete. Das heißt, ich muss die Stromleitungen so legen, dass sie mir von Natur aus schon meine Feldkomponente liefern, die ich haben möchte, Dipol, Quadrupol oder so weiter. Und dann gibt es eine ganz spezielle Verteilung, die Cosinus-Phi-Verteilung. Und leider kann man die nicht realisieren, diese ideale Cosinus-Verteilung. Aber man kann es in guter Näherung hinbekommen, sodass man tatsächlich, wenn man das Ganze geschickt macht, Fremdanteile an falschen Multipolkomponenten in der Ordnung 10 hoch minus 5 hinbekommt, die man auch braucht. Dann ist die Frage, wie stelle ich solche superleitenden Kabel überhaupt her? So, fangen wir mal ganz langsam an. Wir haben erstmal ein homogenes Magnetfeld und wenn hier jetzt ein Teilchen durchfliegt, dann wird es entsprechend abgelenkt nach der Lorentzkraft und das Teilchen durchläuft eine Kreisbahn. Ja, wobei der Radius vom Invers zum Magnetfeld ist und proportional zur Geschwindigkeit, wobei die Umlaufzeit konstant ist, ja, das Zyklotronprinzip. Und entsprechend habe ich einfach ein Kräftegleichgewicht zwischen der Lorentzkraft und der Radialkraft. Jetzt kann ich einfach hier 1 durch r nach 1 durch r auflösen hier, ja? Das heißt, ich teile durch m durch v Quadrat hier. Und dann steht hier unten halt dann, statt m mal v, habe ich gleich einen Impuls hingeschrieben. Das heißt, 1 durch r ist sowas wie eben Ladung durch Impuls mal das entsprechende Magnetfeld. Und das hängt natürlich normalerweise eben sowohl der Radius als auch der Magnetfeld hängt irgendwie von allen Koordinaten ab. Wobei es auch natürlich vereinfacht erstmal nur für eine betrachten kann. So, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir, jetzt gehen wir erstmal weg von dem homogenen Feld, sondern wir sagen, wir haben irgendwelche Magnetfelder. Und in den Magnetfeldern gibt es natürlich irgendwelche Strahlablenkungen. Ob es jetzt ein Quadrupol, ein Sextupol oder ein Dipol, spielt ja keine Rolle. Und diese transversalen Auslenkungen später der Teilchen, die sollen klein sein gegen irgendeinen Pika-Radius. Wenn es der Fall ist, dann, also machen wir mal ein Beispiel, ich habe einen Dipolmagneten, ja, ich habe einen Dipolmagneten im Schleuniger und dann fliegt der Teilchenstrahl halt ideal, erstmal kann man sagen, so durch, ja. Ja, tatsächlich wird der Strahl aber irgendwas anderes machen, ja, der wird irgendwelche Abweichungen haben davon, ja. Und diese transversalen Auslenkungen von dieser Sollbahn, die sollen klein sein gegen den Pika-Radius. Da kommt man nämlich zu so einem später, also jetzt, das ist nicht unser Thema hier, das ist Thema für die Vorlesungen Einführung in die Beschleunigerphysik, Linearbeschleuniger oder eben Ionenstrahlen oder Teilchenstrahlen. Da geht es dann in die Strahldynamik, wie die Teilchenstrahlen sich durch die Felder transformieren. Und wenn man eben diese Bedingungen hat, dann kommt man eben zur linearen Strahldynamik. So, auf jeden Fall kann ich dann eine Reihenentwicklung machen, wenn das gegeben ist. Ja, eine Reihenentwicklung vom Magnetfeld. Ja, das ist eine ganz normale Taylor-Entwicklung, die da steht. Ja, kann man einfach abschreiben. Ja, steht also irgendwie ein Offset-Wert da. Das ist quasi mein Dipolfeld, mein ideales. Dann habe ich irgendwie die erste Ableitung nach x mal x plus die zweite Ableitung mal x Quadrat und so weiter. So, und jetzt mache ich eigentlich nicht viel, außer dass ich auf beiden Seiten die Ladung, also ich gehe jetzt mal von Elementarladung einfach mal aus, durch den Impuls auf beiden Seiten multipliziere. Überall hier, ja. Und jetzt definiere ich einfach neue Größen. So, und zwar, wenn man das jetzt das vergleicht hier, was hier steht und was hier steht, definiere ich jetzt einfach 1 durch r ist entsprechend e durch p mal dieses b0. Oder das k ist e durch p mal die erste Ableitung nach x. Das m ist entsprechend e durch p mal die zweite Ableitung nach x und so weiter. So. Und diese Werte jetzt hier, die hier stehen, die also nicht die x-Werte sind, ja, sondern die r, k, m, o und so weiter, das sind jetzt hier Multipolkomponenten. Und die haben auch gewisse Verwendungen. Also ich meine, hier sieht man klar, das hängt jetzt irgendwie nicht, also 1 durch r hängt nicht vom eigentlichen Radius, aber nicht von der x-Komponente ab, nicht von der Koordinate ab, ja, weil es ein homogenes Feld ist, ein Dipolfeld. Das wird verwendet natürlich für die Strahlablenkung, logischerweise. Dieser Term hier ist der Quadrupolterm. Ja, wir wissen wir, also ich weiß es zumindest, dass im Quadrupolfeld die Feldlinear von der Achse zunimmt. Ja? Sollte man mal gehört haben irgendwo im Studium. Und das dient der Strahlfokussierung. Ja? Weiß es jeder, warum das so ist? Ich erkläre es ganz kurz, 2 Minuten. Ist ganz einfach. Noch einfach, also ich meine, ich kann es für Magnetfeld oder für das elektrische Feld machen. Ich mache für das elektrische das ein bisschen einfacher, dann brauche ich keine Lorentzkraft mit 3 Fingern. Plus, plus, minus, minus, ja, so elektrisches Feld, Quadrupol. Sieht so aus, auf der Achse ist kein Feld. Wenn ich jetzt einen Teilchenstrahl habe, sagen wir mal aus positiv geladenen Teilchen, dann heißt es, dass der Strahl in die Richtung fokussiert wird und in die Richtung defokussiert wird. So, jetzt denkt man, toll, jetzt habe ich hier eine Richtung defokussiert. Ja? Jetzt mache ich Folgendes, ich drehe das Ganze um in der Polarität, nachdem der Strahl da durchgeflogen ist. Danach, das ist immer noch Plusteilchen natürlich, ja? Aber die Vorzeichen vom Quadrupol haben sich geändert, sodass jetzt die Fokussierung in die Richtung geht und die Defokussierung in die Richtung. Der Strahl, der hier vorher defokussiert worden ist, hat natürlich jetzt eine größere Ausdehnung als der, ja, und wird jetzt entsprechend im nächsten Quadrupol stärker fokussiert als vorher defokussiert, weil die Kraftlinie ansteigt und es fällt. Und in die andere Richtung geht das Gleiche. Das heißt, zwei umgekehrt umgepolte Quadrupole haben in beiden Richtungen eine Fokussierung. So funktioniert die Fokussierung in Beschleunigern. Ja, und dann habe ich auch hier Sextupolkomponenten. Die benutzt man zum Beispiel, um in Ringbeschleunigern die Chromatizität zu kompensieren. Ja? Es ist einfach so, dass der Strahl hat ja nicht perfekte Energieschärfe. Das heißt, er hat immer eine gewisse Unschärfe in der Energie. So, da aber die Magnetfelder auf die Impulse wirken von den Teilchen, heißt es, dass die Magnetfelder je nach der Energie der Teilchen verschieden wirken. So, und das hat zur Folge, dass es nur einen scharfen Fokus gäbe für Teilchen einer Energie. Wenn die Teilchen verschiedene Energie haben, weil sie eine gewisse Energieverschmierung haben, heißt es, es gibt verschiedene Foki. Genau das gleiche Phänomen bei optischen Linsen. Chromatizität, chromatische Aberration, ja. Dispersive Effekte, das heißt, man hat dann einen Fokus für blaues Licht, für rotes Licht, je nachdem, weil es verschiedene Brechzahlen hat, für verschiedene Wellenlängen. Hier genau das Gleiche. Deswegen spricht man auch wirklich von Optik hier, ja, von Strahloptik. Und das kann man mit Sextupolen kompensieren und auch mit Oktopolen. So. Viertelstunde haben wir noch. Ich gehe da jetzt ziemlich schnell durch. Ja? Also keine Sorge, auch in einer eventuellen Prüfung, da verlange ich nicht nachzurechnen oder sowas. Ja? Was wir jetzt machen ist, wir werden jetzt ausrechnen, versuchen noch herzuleiten, wie diese Kursiv-Verteilung zustande kommt. Ja? Vielleicht schaffen wir es nicht ganz, aber ich probiere es mal. Also wir haben erstmal sowas wie Rotation B ist mit 0 mal J, das Ohmsche Gesetz. Ja? Oder wenn man es mit H ausdrückt, ist es einfach die Stromdichte. So, und was wir jetzt wissen wollen, wir wollen das Magnetfeld am Ort des Strahls wissen. Und zwar für 0 Stromdichte erstmal, weil da, wo der Strahl ist, haben wir keine Stromdichte. Der Strahl hat natürlich letztendlich auch ein Strom, aber das wollen wir jetzt mal vernachlässigen. Wir wollen nur am Ort der Strahlachse das Feld jetzt wissen. Das heißt, da haben wir also Rotation von H ist 0. So. Und wenn die Rotation von H 0 ist, ja, dann lässt sich das Magnetfeld aus einem skalaren Potential ableiten. Was ja normalerweise nicht der Fall ist. Normalerweise braucht man das Vektorpotential. So, das heißt, ein Potential Phi, was irgendwie abhängt von μ 0, irgendwie der Permeabilität des Materials und einem anderen Potential, Phi klein Phi geschrieben. So. Und wenn es der Fall ist, dass sich das aus einem skalaren Potential ableiten lässt, dann gilt nämlich, dass B umgekehrt der Gradient von diesem Potential ist. Ähnlich wie bei den konservativen Kräften. Wenn ich da die Divergenz auf beiden Seiten bilde, dann steht da Laplace Phi ist 0. Ja, weil hier kommt der Laplace hin und Divergenz von B ist aber 0. So. Okay. Der Feldverlauf, den man jetzt haben muss, wird vorgegeben durch die Strahldynamik, durch die Teilchendynamik in den Beschleuniger. So, okay, das habe ich eigentlich schon gesagt hier, ja, dass eben bei Eisen Schluss ist, irgendwann bei 1-2 Tesla, und man deswegen auf andere Konfigurationen übergehen muss, bei superleitenden Magneten. So, okay. Nehmen wir ein Beispiel hier, Quadrupol- und Sechspolmagnet, normalleitend. Hier sieht man diese Kupferbänder, die meistens auch mit Wasser durchflossen sind, ja, weil es muss ja weggekühlt werden, was an Leistung dissipiert wird. Und man sieht hier diesen umwickelt, mit diese Eisenjoches, die umwickelt von diesen Kupferspulen. Das heißt, das Eisen macht die eigentliche Formung des Magnetfeldes. Ja? Und das Magnetfeld hier, was die Spulen erzeugen, dient eigentlich hauptsächlich dazu, um diesen Eisenjoch hier quasi zu erregen. So, und bei superleitenden Strukturen oder Magneten wird auf das Eisen verzichtet, in allermeisten Fällen, weil es das Feld eh bestenfalls etwas unterstützt am Anfang. Bei sehr hohen Feldern nützt es eigentlich gar nichts mehr. Man kann höchstens das Eisen verwenden, um gezielt lokal die Feldverteilung geringfügig, so im Promill- oder kleiner Bereich zu variieren, um genau die Verteilung hinzubekommen, die ich haben möchte. Aber im Idealfall ist die Feldverteilung bei superleitenden Magneten nur durch Leiterkonfiguration vorgegeben. So, jetzt schauen wir uns erstmal an, das Feld von einem einzelnen Leiter, aus dem ja dann über die Superposition von vielen Leitern der Magnet aufgebaut wird. Das sollte wahrscheinlich schon in der Theorie in der Elektrodynamik mal gemacht worden sein. Die Multipolkomponenten von einem einzelnen Leiter. Ja, schon mal gemacht worden? Ja, also da kann man jetzt schnell durchgehen. Ja. Wir haben einfach, ja, die Folien sind ja online. Man hat einfach hier jetzt eine Ebene, ja, und betrachtet diesen Leiter, der jetzt so senkrecht draufsteht. Und dann hat man seine schönen Definitionen hier, ja, in so einem Koordinatensystem. Ich betrachte jetzt irgendwie einen Punkt und will jetzt im Endeffekt wissen, wie die einzelnen Feldkomponenten von dem Leiter aussehen. So. Und jetzt kommt dann das Vektorpotenzial hier dazu. Und das kann man jetzt ausrechnen. Und das Vektorpotenzial hat, weil es ist ja eine Symmetrie da, der Draht, ja, unendlich lang soll er sein, hat nur eine Komponente, die Z-Komponente. Und die kann man entsprechend ausrechnen, die ist proportional zum Strom und zum Logarithmus vom Abstand von einem Draht. So, und jetzt kann man natürlich hier ein bisschen geometrisch rumrechnen. Ja. Wir haben einmal den Abstand von der Strahlachse zum Leiter und einmal den Radiusvektor zu meinem Punkt, den ich betrachte. So, und dann kann man jetzt halt hier über alle möglichen geometrischen Sätze da ein bisschen rumrechnen. Und über diese Relation hier, die wir schon mal hatten, glaube ich, ganz am Anfang, kann man dann irgendwann mit ein paar schönen Rechnungen letztendlich dieses R da, das wollen wir letztendlich ausdrücken. Und zwar, kommt gleich, ja. Das Vektorpotenzial. Also letztendlich kriegen wir das Vektorpotenzial raus hier. Und das Vektorpotenzial wiederum, ist hier klar, ist wieder proportional zum Strom. Und ist jetzt eine unendliche Reihe, die vom Prinzip so aussieht wie R durch A hoch N mal Kosinus von N mal irgendeinem Winkel. So. Und für jedes N kriegen wir jetzt entsprechend eine Multipolkomponente. Also wenn ich mir jetzt für jedes N eine Komponente hinschreibe, dann haben wir einmal eine Quadrupolkomponente, eine Sechstupolkomponente und so weiter. Und die Stärke der Komponente, die fällt allerdings dann ab, n gegen unendlich langsam. Ja. So. Genau. Das heißt, anders ausgedrückt, ein einzelner Draht erzeugt alle Multipolkomponenten. Nicht gleichmäßig in der Stärke, ja, aber er erzeugt alle Komponenten. Selbst, keine Ahnung, 10.000, n gleich 10.000 ist da drin. Ja. So. Und jetzt kommen wir langsam zum superleitenden Magneten. Wir betrachten jetzt nämlich Folgendes. Wir betrachten jetzt, das ist das sogenannte Strahlrohr, wir betrachten jetzt Leitungen, die so liegen, also parallel zur Strahlachse, so wie eigentlich eben der einzelne Draht. So, jetzt haben wir hier mal zwei eingezeichnet. Vom Prinzip könnte ich jetzt einfach das Ganze addieren. Ich könnte sagen, ich mache 10 solche Leitungen im gleichen Winkel und dann könnte ich vom Prinzip von jedem Draht, ich kann das Feld ausrechnen und muss einfach dann über Superposition diese 10 Drähte addieren. Dann habe ich das Feld auch an jedem Ort. So, geht aber noch ein bisschen geschickter und einfacher. Ich mache nämlich Folgendes. Diese Drähte hier sollen eine verschiedene Stromstärke haben. ihn als Funktion von diesem Winkel hier, wo der liegt, der Draht. Soll das nicht gleichmäßig sein? Es soll nämlich gelten, und wenn ich jetzt sozusagen diese Drähte immer enger mache, dann kriege ich irgendwann eine kontinuierliche Stromverteilung auf diesem Rohr quasi, ja? In die Richtung. Das Einfachste wäre, der Strom fließt einfach komplett durch das Rohr hier, hätte ich homogen alles, dann würde ich aber nicht viel gewinnen. Sondern ich will eine azimutale Abhängigkeit haben, und zwar soll gelten DI, also ich habe einen Strom, der von Phi, von diesem Winkel abhängt, DI soll sein I0, irgendeine Amplitude, mal Cosinus M Phi. Und M ist jetzt die Multipolordnung. So, und das kann man jetzt wieder herleiten. Hier ist quasi nochmal mein Leiter, das Rohr. Und dann habe ich hier meinen kleinen Winkel D Phi. Das ist mein Winkel Phi hier. Und soll eben genau, da fließt ein Strom DI drin, ja. Und das soll eben genau diese Abhängigkeit besitzen, die gefordert war. Und dann kann man das Vektorpotenzial, was wir eben hatten, da kann ich jetzt für I das einsetzen, diesen Ansatz. Ja? Und deswegen taucht halt jetzt hier das hier auf. Das ist genau diese Abhängigkeit, Cosinus M Phi, die kommt jetzt zusätzlich noch ins Vektorpotenzial rein. So, und dann kommt für das Gesamtvektorpotenzial, muss ich natürlich über den ganzen Winkel von 0 bis 2π integrieren. Ja. So, und jetzt kann man wieder ein paar schöne Näherungen machen, nicht Näherungen, sondern trigonometrische Sätze verwenden, um das hier zu lösen. Und mit ein paar Überlegungen kommt irgendwann das hier raus. Das Vektorpotenzial hat dann diese Form. Wenn der Strom genau diese Azimutalabhängigkeit besitzt, hat das Vektorpotenzial diese Form hier. Hängt ab natürlich von einer Amplitude wieder, klar, vom Strom. Hängt ab von R durch A hoch M mal Cosinus M Theta oder M Phi, ja, dem. So. Und jetzt kann ich das Magnetfeld ausrechnen, indem ich einfach die Rotation von dem Vektorpotenzial da nehme und das ausrechne. So, und das Ganze mache ich jetzt aber in Zylinderkoordinaten. Das macht es dann einfacher. Und ich habe nur die Z-Komponente. Haben wir vorhin gesehen, einzelner Draht hat auch nur eine Z-Komponente für das Vektorpotenzial, dann gilt es auch für viele Drähte. Zumindest wenn sie unendlich lang sind. So, und dann bekomme ich entsprechend das hier für das Vektorpotenzial. Und wenn ich davon die Rotation bilde, bekomme ich das hier. So. Und jetzt habe ich fast schon mal Magnetfelder stehen. Wenn ich jetzt nämlich gucke, okay, erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung, also Dipol, Quadrupol, Sextupol, dann muss ich einfach nur jeweils mir für das jeweilige M das hinschreiben, die Formel, ja? Oh, und dann kriege ich eben raus, B1 hängt so ab. B2 so, B3 so und so weiter. Ja, sieht man, das hier hat keine radiale Abhängigkeit, das heißt, das Feld ist homogen. Zumindest abstandsmäßig. Das Feld hier steigt linear an mit A und das steigt quadratisch ein. Das ist genau die Bedingung wieder, die wir vorher schon hatten, für Dipol, Quadrupol, Sextupol. Zusätzlich sieht man hier noch die Abhängigkeiten hier. Das heißt, es gibt immer mehr Winkel, also mehr, es kommt immer mehr, wie soll ich sagen, diese Schwingung sozusagen. Was das Schwingen betrachtet, entlang von 2π wird immer schneller, je höher die Multipolordnung einfach wird. Klar, ich habe immer mehr Pole, ja. Beim sechsten Pol habe ich schon 6, beim quarten Pol habe ich 4, also muss es, wenn ich einmal rumgehe, immer mehr das Vorzeichen wechseln hier. So. So, jetzt, wie sieht es anschaulich aus? Erste Ordnung. Hier. Man sieht, wenn ich das jetzt sozusagen aufklappen würde, diesen Kreis, ja, dann hätte ich ja genau 360 Grad als Gerade, dann wird man genau eine Sinusschwingung sehen oder eine Kosinusschwingung, je nachdem, ja, einmal komplett. So, und ich bekomme genau dann ein reines, und zwar wirklich ein perfektes Dipolfeld, wenn ich ein Rohr hätte, in dem meine Stromverteilung genau so wäre. Also je dicker diese Stelle, desto mehr Strom fließt an der Stelle, an dem Winkel. Hier kein Strom, hier kein Strom, hier fließt der Strom in die Richtung, hier fließt er in die Richtung. Wenn ich das so hinbekäme, hätte ich einen perfekten Dipol. Und so sieht der Quaterpol aus. Und jetzt kann man vielleicht auch verstehen, warum das Kosinus Phi-Verteilung heißt, Stromverteilung heißt. Ja, weil die Stromverteilung hängt nur vom Winkel ab und folgt halt einer Kosinus M-Phi-Verteilung. Sechster Pol wird jetzt entsprechend 6 solche Regionen haben. Und das wäre der perfekte Quadrupol. Da habe ich keine hyperbolischen Flächen oder sowas, ja, den ich normalerweise beim Quadrupol ja brauche. So, das Problem ist nur, so eine Stromverteilung kann ich nicht bauen. Würde nicht funktionieren. Genau. Und jetzt werden wir nicht mehr weitermachen. Jetzt kommt nämlich, wie man das dann wirklich realisieren kann. So. Eine Minute habe ich noch. Und zwar, es gibt noch eine weitere Schwierigkeit. Also man könnte ja vielleicht noch irgendwie sich überlegen, ob man so eine Stromschale bauen könnte und dann Strom einfach durchschickt. Ja? Nur bei einem Superleiter würde das keinen Sinn machen. Weil, wir wissen ja, beim Superleiter haben wir nur eine Eindringtiefe in der Größenordnung der londonischen Eindringtiefe. Sowas wie 100 Nanometer oder sowas. Das heißt, wenn ich da so ein Rohr habe mit einem Zentimeter Dicke oder ein paar Zentimeter Dicke, dann fließt da kaum Strom im Mittel, weil einfach die Querschnittsfläche viel zu gering ist. Und deswegen, ich will ja möglichst meinen Superleiter auch nutzen, dass da im Querschnitt relativ viel im Mittel drüber fließt. Aber wenn der jetzt so eine geringe Eindringtiefe hat, im Gegensatz zum Gleichstrom bei einem Kupfer, da fließt es komplett über den Querschnitt drüber, da muss ich was anderes überlegen. Ich hatte ganz am Anfang schon dieses Bild gezeigt mit diesen kleinen Härchen. Dass man also sehr, sehr feine Filamente, Fasern produziert aus dem Superleiter, die in der Größenordnung sind, ein paar Mikrometer Durchmesser. Ja? Also ich meine, noch kleiner geht es irgendwann nicht, weil irgendwann kann man es technologisch nicht mehr herstellen. Aber auf dem Prinzip habe ich Mikrometer, also sagen wir mal so 5 Mikrometer Durchmesser. Wenn ich dann, sagen wir mal, irgendwie 0,3 Mikrometer Eindringtiefe habe, ja, dann habe ich immerhin schon mal, naja, ich sag mal, zwar nicht den größten Teil, wo was fließt, aber zumindest mal so in der Größenordnung schon mal 10% von der Fläche. Und jetzt brauche ich halt viele davon. Ja, und vor allem die Frage ist, wie ich jetzt sehr lange, 5 Mikrometer große Superleiterkabel produziere, ja. Und die dann auch in Form bringe, dass daraus ein Magnet wird. Das werden wir dann uns anschauen, eine halbe Stunde nach der Beginn der Übungsgruppe nächstes Mal.